Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier wieder im Gottesdienst, wie sich das gehört. Und ich freue mich, euch im Jahr 2018 willkommen zu heißen. Und ich habe immer noch 2017 und kann sein, dass ich das ab und zu mal sage. Dann, ja, ihr wisst ja selbst, wir sind ja 2018 erfolgreich angekommen, hoffentlich alle. Heute, wie ihr seht, ist Andi nicht da, aber ich darf ihn heute hier ein bisschen vertreten und was predigen. Und die Predigtreihe hat ja noch nicht angefangen. Und ich darf quasi irgendwas predigen, worauf ich gerade Lust habe, ja. Und das ist ganz gut, das habe ich gleich genutzt. Und ihr seht es schon, mein Thema heute heißt, wo beginnt Mut? Und das ist so das Thema, was mich in meinem ganzen Leben ein bisschen begleitet. Und das ist die Predigt, die ich als allererstes in meinem Leben überhaupt nur gehalten habe. Und es hat auch einen Grund und darauf werde ich ab und zu mal zurückkommen. Und ich möchte aber am Anfang mit euch, bevor wir in den Predigttext einsteigen, eine Geschichte anschauen. Ja? Eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe von einem Ehepaar. Auf jeden Fall basiert die Geschichte auf einer wahren Begebenheit. Also es ist wirklich passiert. Diese beiden haben von Gottes Wort gehört, haben sich vorgenommen, dieses Wort, was sie gehört haben, das muss irgendwie raus. Und sie wollten das den Menschen, den Nationen bringen. Und ihr Herz hat dafür geblutet, dass noch nicht alle Menschen von Gott gehört haben. Besonders die Leute in den Ecken, der tiefsten Ecken von dieser Welt, wo noch nie jemand war. Und so haben sich die beiden aufgemacht mit ihren zwei Kindern in ein Buschdorf, von dem man noch nie gehört hat. Ja, von diesem Dorf irgendwo in der Pampa am Ende der Welt, wo noch nie ein weißer Mann überhaupt war, sind die beiden hin mit ihren zwei Kindern. Und so haben sie diesem Buschdorf da kennengelernt mit dem Häuptling, den einzelnen Leuten, haben sich da integriert, sie wurden herzlich aufgenommen, sie mussten die Sprache lernen, sie haben angefangen, die Bibel zu übersetzen in ihrer Sprache, sich darauf einzulassen und es hat Jahre über Jahre und Jahre gedauert, bis sie da irgendwie eine Connection mit denen hatten, weil so eine Sprache, die gar keine Sprache ist, vielleicht mit Klicklauten und verschiedenen Höhen zu lernen, ist schon ein bisschen schwierig. Und das dann in Papier umzuwandeln zur Bibel, ist noch schwieriger. Aber sie haben es versucht und sie waren dran und es hat Jahre und Jahre gedauert. Und sie wollten Gottes Wort ihnen aber mitteilen und sie haben nicht aufgegeben, alles zu versuchen, damit diese Leute in diesem Dorf, diese paar Leute, diese 100 Leute, auch Gottes Wort mitbekommen. Und dafür hat ihr Herz gebrannt und sie gaben alles dafür, ja. Dafür war ihnen ihr Leben nicht zu kostbar, alles aufzugeben und alles zurückzulassen, um diesen paar Leuten das Evangelium weiterzubringen. Und so waren sie da und der Häuptling hat sich das angeschaut, Jahre über Jahre, und irgendwann hat er die Nase voll gehabt, ja. Der hatte keinen Bock mehr auf diese Familie, die da irgendwie versucht hat, etwas reinzubringen, was ihrem Volk gar nicht entsprach. Und er hat seine Zauber durchgeführt, seine Voodoo-Kräfte und so weiter und so fort, die immer funktioniert haben. Und da ist diese Familie, die irgendwie dagegen steuert und versucht, irgendwas reinzubringen, was ihm überhaupt nicht passte und was auch überhaupt gar keine Kraft hatte in seinen Augen. Und da hat er irgendwann wirklich keinen Bock mehr gehabt, ja? Und so hat er eines Tages die Familie verhaften lassen von seinem Volk, hat sie eine Volkversammlung berufen und hat diese Familie dorthin geführt, vorgeführt. Und so stand die Familie dort und das ganze Volk war umherum und der Häuptling hat zu dem Mann gesprochen und gesagt, hey, bis heute und nicht weiter. Wir haben keine Lust mehr auf das, was ihr hier tut. Und ich möchte, dass du und deine Familie heute an diesem Tag dich von deinem Gott absagst und zu unserem Volk konvertierst, ja? Und zu dem, was wir glauben und für das, was wir leben mit unseren Zaubern. Und der Mann hatte überhaupt keine Lust darauf, ja? Er hat gesagt, nein, wir glauben an Gott und wir bleiben auch dabei. Und das hat er ein bisschen mit sich machen lassen, der Häuptling, in einer Konversation und hatte irgendwann keine Lust mehr und hat seine Bogenschützen aufgestellt, ja, und ihm gedroht, wenn du jetzt nicht absagst von deinem Gott, dann werden wir als erstes deine Kinder erschießen, ja. Und die Geschichte ist jetzt vielleicht ein bisschen tough und jetzt im Einstieg grätsche ich gleich rein, aber diese Geschichte berührt mich immer wieder und deswegen erzähle ich sie gerne. Und wisst ihr, so hat er sich aufgestellt und der Mann fängt an zu singen und ich fange jetzt nicht an zu singen, das erspare ich euch heute Morgen, ja, aber ich werde es sagen. Und er hat gesagt, und zwar kennt ihr dieses Lied bestimmt und daher hat das Lied auch einen sehr tiefen Ursprung und ja, eine tiefe Bedeutung, wenn man so den Hintergrund kennt, welche Leute das alle in den Ecken der Erden doch singen zu Gott. Und er fing an und hat gesagt, ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ja? In Englisch, I have decided to follow Jesus. Und er fängt es an zu singen und gerade in diesem Moment befiehlt der Häuptling, seinen Bogenschützen zu schießen und die ersten zwei Pfeile fliegen und die Kinder werden getroffen, fallen auf den Boden und sterben. Ja? Und dann sagt er und fragt ein zweites Mal, hey, deine Kinder sind gerade vor dir gestorben und jetzt frage ich mich auch, welcher Vater lässt seine Kinder sterben vor einem Gott eigentlich? Warum hat er nicht seinem Gott abgesagt, seine Kinder gerettet? Er hatte die Möglichkeit dazu gehabt. Und so fragt der Häuptling noch ein zweites Mal und sagt, wenn du jetzt nicht von deinem Gott absagst, dann erschieße ich auch deine Frau. Und dann singt er weiter seine zweite Strophe und sagt, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück. Und so fliegt der nächste Pfeil, trifft seine Frau ins Herz, sie fällt hin und stirbt auch vor seinen Augen. Und so sagt er zu ihm, der Häuptling brüllt ihn an und sagt, jetzt hast du die letzte Möglichkeit, dir umzukehren, sonst töte ich auch noch dich. Und er singt weiter und ihm war das egal. Und er singt und sagt, ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Das Kreuz liegt vor mir, die Welt liegt hinter mir, niemals zurück, niemals zurück. Und so flog auch der letzte Pfeil auf ihn und tötete auch ihn. Und ich meine, die ganze Familie liegt dort tot auf dem Boden. Und wir können diese Geschichte heute nur hören, weil es weitergegangen ist in diesem Dorf, weil jemand diese Geschichte weitererzählt hat. Und zwar war der Häuptling so entsetzt, dass die ganze Familie für jemanden gestorben ist, den es in seinen Augen gar nicht gab. Und so lag diese Familie dort vor seinen Augen auf dem Boden und hat ihr Leben für etwas hingegeben, für das er sein Leben niemals hingeben würde, für etwas, was er niemals begriffen hat. Und so hat dieser Häuptling ergriffen von diesem Moment, von dieser Hingabe der Familie, sein Leben Jesus gegeben und daraufhin das ganze Volk mit ihm auf einem Schlag. Wovor keine einzige Bewegung war, kein einziger Moment, so hat von einem Tag auf den anderen das ganze Volk ihr Leben Jesus gegeben. Nur weil eine Familie gesagt hat, okay, wir sind mutig genug, in ein Dorf zu gehen, alles aufzugeben und unserem Gott zu folgen und ihm zu vertrauen, auch wenn wir jahrelang keinen Erfolg sehen, auch wenn wir alles geben müssen. Und ich hinterfrage die Geschichte und denke mir, ist es so, dass wir unser ganzes Leben eigentlich Gott geben sollten? Sollten wir unser ganzes Leben ihm so widmen? Sollten wir vielleicht auch sterben und unsere ganze Familie auf ein Spiel setzen? Aber diese Familie war sich bewusst, was sie tat, und hat gesagt, wir folgen Jesus und es gibt für uns kein Zurück mehr. Und durch diese totale Hingabe, die mich berührt von meinem ganzen Herzen aus, durch diese Hingabe gab ein ganzes Volk Jesus ihr Leben und das hatte Ausmaße bis heute, dass wir die Geschichte hören und dass sie weitergetragen wurde. Und so möchte ich reinstarten in dieses Thema halt, wo beginnt eigentlich Mut? Wie kann diese Familie dort stehen und sagen, ich bin so mutig, dass ich anfange zu singen und nicht zurückgehe, auch wenn ich sterbe bis in den Tod? Und mich zu hinterfragen, würde ich genauso sein? Und es gibt diese Geschichte, wo Leute einfach alles geben für Gott. Und wäre ich eigentlich bereit, auch so viel zu geben? Und was ist eigentlich Mut? Was ist eigentlich Angst? Ist Angst gesund? Ist Mut gut? Und ja, ich möchte euch einfach mal in eine Vorstellung mit reinbringen. Ja? Stellt euch mal vor, ihr geht zelten. Ja? Ihr seid zelten, ihr seid draußen, ihr nehmt euer Essen mit und so weiter und ihr seid da mitten in der Pampa in eurem Zelt. Ja? Und plötzlich seht ihr an der Zeltwand eine Silhouette eines Grizzlybären, okay? Und da ist dieser riesige Bär. Und was passiert jetzt mit eurem Körper, ja? Ist es jetzt so, dass in unserem Körper anfängt, etwas zu ticken und zu sagen, oh, okay, da ist ein Bär. Jetzt sollte ich vielleicht unter Umständen Angst haben. Aber das ist meistens nicht so, dass wir irgendwie realistisch mit unserem Kopf begreifen können, dass wir jetzt Angst haben sollten. Sondern unser Körper fängt an, ja, vielleicht pinkeln wir uns in die Hose oder was auch immer da passiert in diesem Moment. Wir schmeißen uns auf den Boden, wir frieren ein vor Angst, was auch immer. Wir können uns in diesem Moment gar nicht dazu entscheiden, irgendwie zu reagieren meistens. Denn unser Körper reagiert auf Situationen, auf Angstsituationen quasi, dass wir einfach Angst haben, was ja auch gesund ist. Weil wenn wir keine Angst haben würden, würden wir hingehen, ihn anfangen zu streicheln, ja, dann werden wir langsam gefressen werden und so. Das ist vielleicht nicht ganz so gut, ja. Deswegen kann Angst richtig, richtig gut sein. Besonders in so einem Moment. Aber Angst kann uns auch bis dahin führen, dass sie uns lähmt, dass wir dann in diesem Moment wie eingefroren sind, dass wir gar nicht weg können und dann auch gefressen werden. Ja? Gesunde Angst würde uns sagen, okay, ich muss jetzt Angst haben und vielleicht weglaufen oder was auch immer, ihn mit meinen eigenen Händen erlegen, wie auch immer. Ja? Auf jeden Fall wäre gesunde Angst dafür da, dass ich mit dieser Situation richtig umgehe. Doch oft fällt es einem vielleicht schwer, mit Angstsituationen in seinem Leben richtig umzugehen. Und ich hatte in meinem Leben wirklich sehr viel Angst und ich habe immer noch ab und zu Angst, was ja auch gut ist. Aber ich hatte wirklich, wirklich ganz schöne Menschenfurcht und sehr große Angst. Und ich möchte euch jetzt mit in den Vers hineinnehmen, der heute unser Predigtvers wird. Und zwar steht er in Josua 1, Vers 9. Und ich kann ihn auswendig, und der ist ja auch nicht so lang, den könnte man auswendig lernen. Und vielleicht schafft ihr das auch, den auswendig zu lernen jetzt, oder ihr kennt den schon auswendig. Nach der Elberfelder Übersetzung, wo Gott sagt, habe ich dir nicht geboten, nur sei recht stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Und ich möchte jetzt zum Anfang noch, beziehungsweise mitten in der Predigt, noch einmal beten über diesen Vers, weil ich glaube, dass Gott Kraft hat und das ist unser Vers, der uns heute begleiten soll in dieser Predigt. Und ich möchte Gott einfach einladen, dass er durch dieses Wort, das er zu uns spricht, durch sein Wort wirkt. Gott, ich danke dir, dass du groß bist, dass du stark bist und dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es lebendig an unseren Herzen arbeitet. Gott, dein Wort bringt Veränderung. Ich kann viel reden, aber dein Wort hat Kraft und Macht und kann uns dahin bringen, wo uns sonst niemand hinbringt. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du mit uns bist. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Okay, also, nur sei recht stark, habe ich dir nicht geboten, nur sei recht stark und mutig. Erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo auch immer du gehst. Das ist der Vers, der uns heute begleitet. Und das ist der Vers, der mich mein ganzes Leben begleitet hat, ja. Ich habe diesen Vers bekommen, als ich getauft wurde, ja, als Taufvers in so einem Taufkärtchen, was wirklich gut war, weil ich hatte wirklich Angst, vielleicht hat der Pastor das gesehen und deswegen aufgeschrieben, wer weiß das. Auf jeden Fall hatte ich wirklich richtig Schiss. Und dieser Vers, wisst ihr, wir Pfingstler machen das ja so, dass wir öfter Eindrücke für Leute haben von Gott, ja. So, wir kriegen Worte und geben die weiter, was richtig gut ist. Und wisst ihr, das funktioniert sogar oft, beziehungsweise fast immer, wenn man das richtig macht und Gott hinhört, funktioniert das. Und wisst ihr, egal wo ich war, und das war schon ein bisschen nervig, ja, vielleicht sah ich so ängstlich aus oder vielleicht hatten die Leute wirklich eine gute Connection zu Gott, aber egal wo ich war, wo ich einen Eindruck bekommen habe, hätte ich sagen können, stopp, ich weiß schon, was du mir sagen möchtest. Es war immer wieder dieser Vers, wirklich, und irgendwann nervt es einen auch, ja. Man hört diesen Vers, ja, Joel, ich habe das dann auf mich bezogen, ne? Habe ich dir nicht geboten, Joel. Hab ich dir nicht geboten, du sollst stark und mutig sein und du hast immer noch Schiss vor allem. Und wirklich, das war wie so eine Keule so ein bisschen, ja. Immer wieder kriege ich eine über, ja. Joel, ich gebiete dir doch, du sollst stark und mutig sein. Aber wisst ihr, ich konnte es überhaupt nicht, ja. Ich habe angefangen zu zittern, wenn ich vor zwei Leuten geredet habe. Ich habe nicht irgendwo anrufen können. Ich war auch mal bei der Bundeswehr, musste mir so ein Abzeichen holen, ja. Da hatte ich auch keine, ja, ich lief ganz schön lange ohne Abzeichen rum, weil ich keine Mut hatte, mir das abzuholen, ja. Und so weiter und so fort. Es waren so viele Situationen. Ich war mal im Praktikum zum Kochen, ja. Das war in der Schule. Und ich habe mich nicht getraut reinzugehen, weil ich so Angst hatte vor den Leuten da drin. Also stand ich 1 bis 2 Stunden, glaube ich, draußen, bis ich dann reingeholt wurde. Halleluja, gut, dass jemand rauskam und mich reingeholt hat. Ich hatte einfach Angst reinzugehen. Das war einfach, ja, es war ganz schön viele Situationen, die für mich einfach schwierig waren. Und so hat jeder, glaube ich, seine Situation, vor denen er Angst hat. Vielleicht Spinnen, vielleicht Mäuse oder andere Sachen. Ja, das sind so Sachen, die uns irgendwie zusammenzucken lassen. Und so ist halt dieser Vers aber, und ich wollte ihn immer nehmen und mutig werden, aber ich konnte nicht. Weil da steht ja, habe ich dir nicht geboten, Joel. Aber ich sagte Gott, ja, du hast es mir vielleicht geboten, aber ich kann es doch gar nicht. Und ich möchte euch mit in eine Bibelgeschichte nehmen, die in Matthäus steht, und ich werde die von meinem Smartphone hier vorlesen. Ich bin in der Zukunft angekommen, fast, glaube ich. Hoffentlich funktioniert es auch. Und ich möchte, dass ihr eure Augen schließt, wenn ihr möchtet. So könnt ihr euch ein bisschen besser auf die Geschichte einlassen. Ja? Stellt euch das bildlich vor. Ich bin so ein visueller Typ. Ich mache meine Augen zu, höre die Geschichte, stelle mir alles bildlich vor. Vielleicht kann ich euch da so ein bisschen mitnehmen. Ja? Ich versuche das ein bisschen gefühlsvoll vorzulesen, so mit ein bisschen Action. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt eure Augen schließen. Ich sage, wann ihr sie wieder aufmachen könnt. Ja? Und ich nehme euch mitten rein mit in die Geschichte. Ich kann leider keine Special Effects einbauen. Vielleicht kann ich ein bisschen mit Wasser rumspritzen, mal gucken. Nee, aber habt keine Angst. Macht eure Augen zu. Und ich werde vorlesen, ja? Steht in Matthäus 14, ab Vers 22. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, vielleicht auch nicht. Aber lasst euch einfach neu drauf ein, ja? Stellt euch das mal richtig vor. Vielleicht fällt euch was auf, was euch vorher noch nicht aufgefallen ist. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt Mut, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wahrlich Gottes Sohn. Augen auf, guten Morgen. Genau, das ist die Geschichte und ich werde euch jetzt noch ein bisschen tiefer mit reinnehmen. Ja? Wir werden die rekapitulieren. Und Jesus ist da also und sagt, hey Leute, fahrt doch schon mal vor. Er hatte wahrscheinlich schon irgendwas im Schilde, ja, sich ausgeheckt, dass er seine Jünger abends überraschen kann, ein bisschen erschrecken kann oder was auch immer. Also schickt er die Leute vor und wollte erstmal ein bisschen Zeit alleine mit seinem Vater haben und betet und kommt dann später in der Nacht dazu. Und wie wir gelesen haben, so steht es in der vierten Morgenstunde oder was auch immer steht es eigentlich, das ist die neue Genfer Übersetzung, die hat es ein bisschen schicker gemacht, so am Ende der Nacht, ja, am Ende der Nacht, das heißt, das Boot war schon ganz schön lange dort draußen in diesem Sturm. Das heißt, mitten am Ende von diesem Sturm wahrscheinlich kommt Jesus endlich, als die Jünger schon dachten, sie sterben alle, mehrere Stunden lang, kommt noch zu ihrem Übel, was sie denken, zuerst ein Gespenst auf sie zu und holt sie nieder, ja? Weil früher waren so Mythologien und so ganz gang und gäbe und man dachte, wenn Sturm war, da sind Geister und was auch immer, ja? Und sie dachten, da kommt jetzt ein Gespenst und sie holen, ja? Und so sind sie halt mitten in diesem Boot eingepfercht auf dieses kleine Ding, denken, sie sterben, da kommt noch ein Gespenst und will sie holen. Und sie sind so mitten in dieser Situation drinne. Und Jesus ruft, habt keine Angst. Ja, toll. Das kann man mal so sagen, mittendrin, hab keine Angst, komm doch mal runter, du stirbst vielleicht gleich, aber hab erstmal keine Angst. Ja, ich bin ja da, du siehst ja, wie ich auf dem Wasser gehe, ja, kein Problem, falls das Boot untergeht, gehen wir alle auf dem Wasser oder irgendwie sowas, ja. Und wisst ihr, halt mitten in diesem Sturm, wo diese Wellen um dich rumtoben, wo du mehrere Stunden denkst, du stirbst, steht da auch noch jemand, so ein Typ auf dem Wasser rum und sagt zu dir, hab keine Angst, ja, ich bin's. Okay, wir versetzen uns mal in die Lage. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber Petrus wusste ganz genau, wie er reagiert, ja? Und wir lesen davon auch und ich finde diesen Mann ein bisschen erstaunlich, weil ich glaube nicht, dass das Erste war, was ich gesagt hätte, aber vielleicht hat er wirklich keinen Bock mehr auf seine Jünger und sagte, hol mich nur hier raus, ich will endlich raus hier, ich habe keine Lust mehr. Nein, aber das Erste, was er sagt, ist, hey, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir doch zu dir zu kommen, dann kann ich das nämlich tun. Das war das, was er dachte. Das war das, was er glaubte. Er kannte Jesus gerade mal ein bisschen. Das war so am Anfang des ganzen Wirkens, das Jesus durchgeführt hatte. Aber irgendwas in seinem Herzen sagte, wenn der Typ auf dem Wasser laufen kann, ne, dann kann ich das schon lange, wenn er das möchte. Also war seine erste Reaktion nicht zu sagen, Jesus, leg doch mal den Sturm oder Jesus, komm doch mal zu ins Boot, sondern Jesus, hol mich aus dem Boot heraus, zu dir in den Sturm hinein. Und wir Menschen klammern uns oft an unser Boot eigentlich fest. Wir sind in einem Boot, das uns Sicherheit verleitet. Manchmal auch mitten im Sturm ist das unser letzter Angelpunkt, an dem wir uns irgendwie festhalten. Auch in meinem Leben habe ich mich an Dinge festgehalten, wo ich Sicherheit gesucht habe und gesagt habe, gut, ich habe Angst und da draußen sind lauter böser Menschen und ich habe viel Angst, aber ich ziehe mich zurück und halte mich fest in dieser Sicherheit, damit ich bloß nicht raus muss in meine Angstsituation hinein. Denn das bisschen Sicherheit will ich nicht aufgeben. Bin ich denn verrückt? Das ist doch das, was mich schützt gerade. Und Petrus sagt, habe ich keine Lust drauf, ich will das hinter mir lassen, ja. Und wir Menschen sind oft wie so kleine Äffchen, ja. Ich habe gleich ein Video mitgebracht und möchte euch zeigen, dass wir, Evolutionstheorie, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, ja. Ich möchte nur sagen, dass wir manchmal ein bisschen wie Affen sind, ja. Schaut euch mal das Video an und dann werdet ihr sehen, wie man Affen fängt, ja. Da gibt es nämlich eine ausgeklügelte Situation, die die Afrikaner heutzutage auch anwenden. Wie fängt man einen Affen? Und das ist ganz leicht. Und wir Menschen sind oft genauso. Also schaut mal rein.
Wenn er sicher ist, dass ihn ein Pavian beobachtet, bohrt er mühsam ein Loch in einen riesigen Termitenbau, weil er die unstillbare Neugier der Paviane kennt. Als nächstes steckt er einige Wildmelonensamen in das Loch und bearbeitet sie so, dass sie in einen Hohlraum fallen. Dann schlendert er davon, in dem Wissen, dass der Pavian vor Neugier brennt. Der Pavian traut dem menschlichen Wesen schon gar nicht, also spielt er den Uninteressierten. Aber er muss einfach wissen, was in dem verflixten Loch ist. Schließlich hält es Herr Neugier einfach nicht mehr aus. Was ist da drin? Er greift hinein, packt eine Faust voll und jetzt ist seine Hand zum Herausziehen zu groß. Wenn er so vernünftig wäre, die Samen fallen zu lassen, könnte er seine Hand wieder herausziehen. Jetzt lässt er los, wo es zu spät ist. Wenn er sicher ist, dass ihn ein Pavian beobachtet, bohrt er mühsam ein Loch in einen riesigen Termitenbau, weil er die unstillbare Neugier der Pavian kennt.
Ja, und zwar sind wir oft wie so kleine Äffchen irgendwie, ja? Wir klammern uns an eine Situation fest und wollen einfach nicht mehr loslassen, ja? Das ist bei den Affen auch so, ja? Ihre Hand ist ganz klein, sie geht rein, sie wollen das haben, was auch immer das ist. Die haben keine Ahnung, aber sind so neugierig und komm einfach nicht mehr raus, weil die Hand jetzt viel zu groß ist. Und lass nicht los, weil ihr Gehirn schaltet irgendwie, klappt um, ja, und sagt, ich möchte jetzt unbedingt dieses, was auch immer das ist, haben und lasse das nicht los, auch wenn ich gefangen genommen werde. Auch wenn mich irgendwas holt, ja. Und wir Menschen machen das ganz oft auch so, ja. Wir haben etwas in unserem Leben, was uns vermeintlich Sicherheit bringt. Wir halten das und greifen das fest und lassen das nicht los, egal was kommt. Weil das ist doch genau das Letzte, was ich noch habe, was mir noch irgendwie Sicherheit bringt, was mich irgendwie geschützt hat in meinem Leben, was ich nicht hinter mich lassen möchte. Wie dieser Affe, ja, bis wir dann irgendwie doch vom Sturm heimgeholt werden. Und so ist es mit Petrus ein bisschen anders gewesen. Er sagt, okay, ich habe da diesen sicheren Hafen, beziehungsweise dieses sichere Boot, in dem ich mich befinde, naja, vermeintlich sicher in diesem Sturm, aber dass ihn die mehreren Stunden gerade noch durchgetragen hat und sagt, ich lasse das jetzt hinter mir, um zu Jesus zu kommen. Wie oft sagen wir schon in unserem Leben, hey, ich lasse meine Sicherheiten hinter mir, um aufs Wasser zu gehen, dort, wo Jesus ist, mitten im Sturm. Weil wenn wir eine Situation haben in unserem Leben, wenn wir Probleme haben, dann fällt es uns ganz leicht, Jesus zu sehen. Ja? Jesus ist oft so weit weg, ja, so weit entfernt, ah, mein Leben ist toll. Aber sobald sich ein Sturm aufbraust, fangen wir plötzlich an, Jesus zu sehen. Oh, Jesus, da war doch mal jemand, der mir irgendwie mitten in dem Sturm helfen kann. Ja? So ticken wir Menschen oft, so tick ich auf jeden Fall. Ja? Ich habe ein Problem und sehe plötzlich, oh, da gibt es eine Möglichkeit, Jesus kann mir helfen. Aber sind wir auch bereit, anzufangen zu sagen, okay, Gott, du möchtest, dass ich mitten in den Sturm hineingehe, meine Sicherheiten hinter mir lasse, um zu dir zu kommen. Oft sind wir nicht bereit dafür. Und so war es auch in meinem Leben, dass ich wirklich wirklich, wirklich gar keiner, gar keinen Mut hatte, ja. Wirklich Angst, und ich habe das bestimmt schon oft erzählt, aber es ist einfach so. Und meine erste Predigt ist ja genau dieses Thema gewesen, ja. Die Predigt war anders und das ist auch gut so, aber sie ging über Mut und sie war auch dieser Text. Ich hatte wirklich Angst und ich wusste, wenn ich halt da vorne stehe, werden meine Beine so zittern. Aber ich habe Gott gesagt und er hat mir aufs Herzen gelegt, Joel, ich möchte, dass du predigst. Ich möchte, dass du da vorne stehen wirst. Und ich hatte wirklich Angst und ich hatte wirklich keine Lust darauf, weil all das passiert und mein Körper macht komische Sachen, die möchte ich jetzt gar nicht ausführen, aber wirklich komische Sachen, worauf ich einfach keine Lust hatte. Ja? Wie oft fesseln uns doch die Ängste, die uns ausmalen. Wir wurden geprägt, wir haben eine Situation erlebt, die uns wehgetan hat und so sind wir da drin gefangen und wissen, oh, wenn ich jetzt nochmal das mache, dann wird das und das passieren, dann werden die Leute das und das denken und wenn man anfängt zu denken, ja, dann kann man gar nicht mehr aufhören und dann ist schon vorbei. Dann fängt man nämlich an, sich alle Ängste, die in einem Kopf sind, festzuhalten und zu sagen, okay, nee, die Ängste sind mir viel zu groß. Das Risiko ist mir das einfach nicht wert. Und Jesus, ich weiß, dein Wort ist schön und gut. Du hast mir geboten, Joel, sei recht stark und mutig, bla bla bla. Aber ich kann das doch gar nicht. Ja, so war es bei mir in meinem Herzen immer wieder. Weil ich sagte, Gott, du sagst mir zwar dein Wort, aber es hat überhaupt gar keine Kraft für mich. Ich kann das nicht, was du von mir verlangst. Punkt, Ende, aus. So habe ich diesen Vers wirklich, wirklich, wirklich oft gelesen, weil er mir einfach nichts gesagt hat und mir immer wieder gesagt hat, eigentlich genau das Gegenteil. Er hat mir gesagt, ich habe dir doch geboten und du hast Angst. Du hast Angst, Joel, und du schaffst es nicht. Immer wieder habe ich mir das vorgehalten. Dann habe ich endlich mal, so schlau wie ich bin, ja, das Ende richtig verstanden. Weil ich habe immer fast aufgehört, als ich gelesen habe, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Punkt. Ja? So war das meistens von mir. Und ich habe den Rest dann immer mitgelesen, aber der hat mir nichts gesagt, weil irgendwie am Ende klappt mein Gehirn auch aus und ach, was auch immer. Auf jeden Fall, wenn wir uns mal den Rest des Verses genauer gut tun, ja, wo steht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo auch immer du gehst. Ja, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Zuerst gebietet er mir etwas und als zweites sagte mir, denn ich bin mit dir. Ich gebiete dir das nicht aus Jux und Dollerei, weil ich gerade Bock drauf habe und du das eh nicht kannst. Nein, ich gebiete dir das, weil ich glaube, dass du das kannst und weil ich mit dir sein werde. Und ich habe einen Satz formuliert, beziehungsweise meine Freundin hat mal mir einen Satz formuliert, der mich wirklich sehr bewegt hat und den ich heute mit euch mitteilen möchte. Und ich möchte, wenn ihr alles vergesst heute, ja, dann behaltet euch einfach diesen Vers und diesen Satz. Denn wie kann man formulieren, wann Mut beginnt? Wie kann man Mut erlangen? Und so kam dann dieser Satz zustande, jetzt habe ich das Wort, ja, der folgendermaßen klingt, und zwar: Mut entsteht, wo Glaube beginnt. Mut entsteht, wo Glaube beginnt. Ich habe da auch eine Folie, die wird bestimmt gleich angeschmissen, damit ihr das euch noch genug tun könnt. Mut entsteht, wo Glaube beginnt. Mein Glaube, oder man kann auch sagen Vertrauen, dort, wo ich einer Person vertraue, dort, wo ich glaube, dass ich sicher ans Ziel komme, dort, wo ich der Person vertraue, entsteht auch Mut. Denn wenn ich in eine Situation hineinkomme, wo ich Angst habe, aber eine Person an meiner Seite ist, der ich vertrauen oder der ich glauben kann, dass das stimmt, was passiert, dann komme ich auch heile an. Ich bin jetzt gerade nach Schweden geflogen und wisst ihr, ich habe wirklich extreme Höhenangst eigentlich. Ja? Und ich bin das erste Mal selbst alleine geflogen, nicht selbst, ich habe das Flugzeug nicht geflogen, aber ich bin mitgeflogen alleine, ja. Und ich hätte wirklich viel Angst haben können, weil sobald ich ein bisschen höher bin, fang schon ein bisschen an, meine Knie wieder zu Sachen zu machen, die ich nicht möchte. Und da bin ich halt in diesem Flugzeug, aber ich hatte wirklich überhaupt keine Angst. Und das lag an zwei Gründen. Erstens habe ich dem Piloten vertraut, dass er das kann, was er kann. Ja, hätten die gesagt, okay, heute ist leider der Pilot ausgefallen, wir haben heute die Putzfrau vorne eingesetzt, die wird euch sicher ins Ziel fliegen. Dann hätte ich gedacht, okay, ja, kann ich jetzt mitfliegen? Ich habe aber leider doch noch Sachen in meinem Auto vergessen und muss jetzt gehen. Was auch immer. Auf jeden Fall, ich wäre da, glaube ich, nicht mitgeflogen, weil ich der Person nicht vertraut hätte, die das macht. Nicht, weil sie die Person ist, die sie ist, sondern einfach, weil sie das nicht gelernt hat, was sie tun soll. Und ich glaube, ein Flugzeug zu fliegen ist vielleicht nicht ganz so leicht. Und deswegen hatte ich Vertrauen, einfach weil ich der Person vertraut hat, die das macht. Und andererseits hatte ich auch Vertrauen, weil ich wusste, egal was passiert, ich gehöre doch zu Gott und Gott hat es in seiner Hand, ob ich nun heil ankomme oder auch nicht. Ich bin da, wo ich sein soll. Und Gott ist mit mir. Wie auch die Familie am Anfang gesagt hatte, es können zwar schlimme Dinge passieren, aber wir wissen ganz genau, dass der mit uns ist, der mit uns ist. Und zwar Gott, der uns stärkt. Und wir wissen, wo wir hinkommen, wenn wir, ja, mal sterben werden. Und dieses Vertrauen, dieser Glaube an jemanden, und zwar an Jesus Christus, kann uns zu so viel bewältigen, wozu wir niemals imstande wären, alleine das umzusetzen. Denn Jesus Christus gibt uns Glaube und Vertrauen. Denn er sagt, du brauchst keine Angst haben, denn ich bin der Gott, der nur ein Wort sprechen muss und alles passiert. Ich bin der Gott, der den Sturm legen kann. Ich bin der Gott, der dich zu mir aufs Wasser rufen kann. Ich bin der Gott, der Blinde heilen kann. Ich bin der Gott, der dich ans Ziel bringen kann. Und wenn wir an so einem Gott glauben, der größer ist als unsere Probleme, dann ist es auch gar kein Problem, wie Petrus auf dem Wasser zu gehen. Nur wenn wir anfangen, unseren Fokus wegzurichten, wie Petrus, auf die Wellen und zu sagen, okay, ich glaube nicht mehr, dass ich eigentlich, dass Gott das kann und meinen Blick auf die Umstände wieder zurücklenke, dann fange ich an zu sinken, wie Petrus auch. Denn es ist so wichtig, worauf wir uns fokussieren, worauf wir vertrauen, wem wir glauben. Glaube ich, dass die Umstände größer sind oder glaube ich, dass Gott größer ist als meine Umstände? Denn Mut entsteht, wo Glaube beginnt. Wenn ich anfange zu glauben, dann entsteht der Mut in mir. Denn ich kann etwas umsetzen, wovon ich weiß, dass Gott es mit mir umsetzen wird, ob ich nun will oder nicht. Denn er wird an sein Ziel kommen mit mir. Und ich bin der, der ihm einfach nur vertrauen muss. Und so ist auch Petrus auf dem Wasser. Und er geht unter und ruft als erstes zu Jesus. Und er ist der, der als erstes bei ihm ist und auf ihm aufpasst und ihn erstmal eine Rüge verteilt und sagt, du Kleingläubiger, ja. Oft müssen wir auch schmerzhaft Sachen erleben, wenn wir Gott nicht vertrauen. Aber wenn wir Gott vertrauen, können wir so weit kommen mit ihm. Und die Jünger gehen zurück ins Boot, ja? Und der ganze Sturm lichtet sich sofort. Und das ist auch der erste Moment in der Bibel, von dem wir lesen, wo die Jünger realisieren, diese Person, an der ist irgendwas besonders. Und sie fallen auf die Knie und beten Gott an und sagen, du bist wahrlich Gottes Sohn. Wenn wir Gott erleben in unseren Nöten, in unserem Sturm, dann wird unser Vertrauen noch so viel größer. Aber oft scheitert unser Vertrauen schon bevor der Situation und wir sagen, Gott, ich kann dir nicht vertrauen, denn meine Situation ist so viel größer. Aber wenn wir uns doch mal wirklich sagen, darauf einlassen und sagen, ich vertraue dir, ich folge dir aufs Wasser und ich lasse mich darauf ein, dass du Kontrolle über diese Situation ausüben kannst, dann werden wir positiv beeindruckt werden und das Vertrauen wächst dadurch, dass wir Situationen mit Gott erleben, durch die er uns hindurchführt. Und je mehr ich abgebe quasi, desto mehr Vertrauen kann ich aufbauen, weil ich umso mehr auch Gott erlebe. Denn mein Mut kann erst dort entstehen, wo mein Glaube beginnt, wo mein Vertrauen immer tiefer wird zu Gott, wo ich ihm einfach immer mehr abgebe. Und so habe ich mich dann auch früher das erste Mal auf die Bühne gewagt und gesagt, okay Gott, ich werde immer Mut predigen. Und ich habe diesen Vers endlich begriffen vorher und gesagt, wow, Gott, ich muss doch einfach nur nach vorne gehen. Und du hast gesagt, wag dich doch einfach. Ich habe dir das geboten, denn ich habe dir es geboten aus einem guten Grund, weil ich mit dir bin, weil ich weiß, was ich tue. Also habe ich gesagt, okay Gott, du weißt, was du tust, ja. Du weißt, warum du mich da vorne haben möchtest, der das als letztes kann, aber du möchtest es. Also werde ich es tun. Und wenn ich da vorne zusammenbreche, dann ist es deine Schuld, ja? Dann kann ich dir weniger vertrauen. Ja, so habe ich das gesagt. Wisst ihr, aber ich habe mich darauf eingelassen und gesagt, Gott, tu, wenn du kannst. Ich werde dich vielleicht auch nicht prüfen, aber ich werde gucken, ob du das hältst, was du versprichst. Und ich war da und das war das erste Mal, dass meine Knie nicht mehr gezittert haben. Das war ein Erlebnis, du, ich sage euch das. Ist wirklich schön gewesen. Und wisst ihr, wenn ihr euch auf Situationen einlässt, in denen ihr wirklich Angst habt, und vielleicht könnt ihr euch jetzt eine Situation ausmalen, jeder hat so eine Situation, vielleicht brennt euch auf dem Herzen, ihr wolltet schon immer einer Person begegnen in eurem Leben, der ihr von Jesus erzählen wollt. Oder ihr habt eine Person, mit der ihr im Streit seid und mit der ihr irgendwie das klären wolltet, aber ihr hattet noch keinen Mut. Oder ihr habt da diese Situation, in die ihr hinein wollt, aber ihr habt keinen Mut, der Situation zu begegnen. Oder Gott hat euch etwas geboten in euer Herz gelegt, wo ihr sagt, das wollte ich schon immer mal in der Gemeinde oder sonst wo machen, aber ich hatte keinen Mut, das umzusetzen oder die Fähigkeiten nicht. Dann glaube ich, dass Gott euch heute etwas sagen möchte. Und zwar, Mut beginnt dort, wo dein Glaube zu mir beginnt. Der Mut, den du brauchst, beginnt erst, wenn du mir vertraust. Und ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die ich mal erlebt hatte. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich möchte euch einfach darauf, dass ihr euch nochmal darauf einlässt. Wisst ihr, ich war dann, also habe gerade diese Predigt gehalten, ja, gerade so meinen ersten Mut mit Gott entwickelt. Und wisst ihr, Gott hört da nicht auf. Und wenn man in eine Situation reinstolpert und Gott vertraut, dann wird es plötzlich ganz schön holprig und er führt einen in eine Situation nach der anderen hinein. Und dann ist es an dir, Stopp zu sagen oder zu sagen, ich folge dir weiterhin. Und so war ich dann, ich war in der Bibelschule, ja, wisst ihr, ich bin immer noch, aber das war eine andere, Bad Gandersheim, ist egal. Auf jeden Fall war ich da und musste ein Praktikum machen, 2 Wochen in einer Gemeinde. Und ich wollte nach Schneverding gehen, vielleicht sagt euch das was, das ist Lüneburger Heide da oben. Dort habe ich nämlich früher mein Leben Jesus gegeben, als ich ganz klein war, als Knirps. Ja? Da war ich in der Gemeinde ein paar Jahre und ich wollte einfach mal zurück und die Leute ein bisschen was zurückgeben. 2 Wochen kann man nicht so viel machen, aber ich hatte es einfach auf dem Herzen. Und so bin ich dahin als kleiner Schisser, ja. Aber ist ja kein Problem. Gott macht das schon irgendwie. Und war ich da und da waren auch alte Freunde von mir quasi, die ich in der Schule seit 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen habe oder was auch immer. Da war so ein Mädchen, mit der hatte ich früher in der Schule viel zu tun. Und und ich habe sie angeschrieben und sie wohnte immer noch da und dann hab ich gesagt, komm, wir können uns doch mal treffen, ist doch cool, ein bisschen Gemeinschaft wieder zu haben. Und so haben wir uns dann tatsächlich getroffen und sie hat mich dann gleich mitgenommen zu ihren Freunden und so waren wir in dem Haus und das war eine coole Situation, die für mich als kleiner Schisser blöd war, sagen wir es einfach mal so. Ja, ich kam da in diesem Haus rein, überall war Rauch, das legte sich so, unten kroch ein Baby rum. Ich will das jetzt gar nicht so schlimm machen, aber es war schon ein bisschen, wir waren dann an so einem Tisch voller Alkohol, ja, die rauchten alle und das ist ja auch alles gut, ja, alles okay. Ich will das jetzt gar nicht verdammen und so, aber es war für mich eine ganz schön neue Situation. Also war ich da mittendrin und da waren dann diese Personen, die alle mich anstarrten, ja. Ich bin der neue Typ, ja, der kleine Joel, ja. Und sitzt da dann an diesem Tisch und dann fragt mich so einer mit einem ganz grimmigen Gesichtsausdruck, guckt mich an, was machst du hier und warum, was tust du hier in Schneverding gerade? Und dann habe ich gesagt, ja, ich besuche eine Bibelschule, ne, und möchte irgendwann mal Pastor werden und so, glaub an Gott. Und dieser Typ, sein Gesichtsausdruck, meine Güte, das hat sich geändert von einer Sekunde zur anderen ins, wow, Unermessliche, ja. Und er hatte so einen Wut plötzlich, setzt sich neben mich und ich dachte, oh nein, mein Leben ist vorbei, ja. Er setzt sich neben mich, brüllt mich an, okay, das kann ich ja noch verkraften, ja, und dann fängt er an, hey, ich hatte schon mit so vielen Christen zu tun, ja, das sind alles dieselben Leute, ja. Ich fange an, mit denen zu reden und mache dann ihren Glauben kaputt, denn ich bin Satanist. Halleluja, habe ich gesagt, danke Gott, dass ich jetzt in dieser Situation bin, wo ich am liebsten weinend wegrennen möchte, aber nicht rauskomme, ja. Und ich habe dann innerlich gesagt, okay, entweder sterbe ich heute hier als Held, ja, oder du holst mich hier heile raus. Und am besten so, dass ich nicht heule, ja. Und dann sitze ich da und er brüllt mich an, er ist Satanist und alles gut, es kommt alles auf einmal und ja, schön, toll, sagte ich, ist ja cool, ich bin Christ, moin. Ja, und er sagte, ey, ich habe mit so vielen Christen zu tun gehabt und ich habe überall bei jedem Einzelnen ihren Glauben kaputt gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, dann leg mal los, ja. Ja, und dann nimmt er mich, so naiv wie ich bin, mit in sein Zimmer, will er. Und ich dachte, ja, muss ich halt mitgehen, ne? Also gehe ich da halt mit in sein Zimmer rein, überall so geil, so coole satanistische Symbole und coole Totensachen und was auch immer. Ich dachte, cool, das ist ein schöner Tempel hier, ne? Unsere Gemeinde sieht ein bisschen cooler aus. So, und dann bin ich halt da drin und denke, oh nein, mein Leben ist vorbei. So, und dann sagt er, ich lege jetzt los, deinen Glauben kaputt zu machen. Habe ich gesagt, okay, leg mal los, ja, weil ich dachte schon, okay, meine Beine halte ich noch, ich dachte, wow, weil ich hatte ja gerade vorher gepredigt, eine Woche oder so, kurz vor, die halten sich ganz schön erstaunlich gut noch. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin jetzt hier und es ist noch schlimmer als vorher, aber du weißt schon, was du tust, hoffentlich. Und ich dachte, er fängt an zu sagen und zu tun und zu pauken. Und ich bin halt da und antworte ihm ganz lieb immer auf jede seiner Antworten und so. Und er versucht damit ich habe das auch alles wieder vergessen, was er genau gesagt hat, aber ich habe einfach ganz lieb und brav, wie sich das als netter Christ doch gehört, einfach geantwortet, ne? Weil, ja, so, ich meine, ich bin ja mitten bei ihm, auf größere Diskussionen wollte ich mich gar nicht einlassen, aber ich habe mich einfach darauf eingelassen, wie er das so wollte. Und plötzlich hatte er extreme Tränen in den Augen und ich dachte, jetzt schlägt er mich, es ist vorbei, mein Leben, wirklich, ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann fängt er an, ganz ruhig zu werden und ich denke, oh nein, Jesus. Und er guckt mich an mit weinenden Augen und sagt, Joel, ich sehe dich, wie du auf einem Felsen stehst und egal welcher Sturm kommt, niemand kann dich von diesem Felsen bewegen. Und ich dachte mir, wow, ist er Christ geworden? Kann gerade prophetisch irgendwie was reden oder so? Auf jeden Fall war der fix und alle, hat mich umarmt und war wie ausgetauscht. Einfach nur, weil ich da war und Gott vertraut habe und jede seiner Antworten, seiner Fragen einfach beantwortet habe, wie ich Gott liebe und wie ich ihm vertraue und keinen Schritt zurückgegangen bin, egal wie blöd die Situation jetzt gerade ist, egal wie schlimm das gerade ist, aber ich wollte Gott vertrauen und wollte nicht schreien, doch ich wollte schreiend wegrennen, aber ich habe es geschafft, standhaft zu bleiben, ja? Und ich fand es so ein ermutigendes Zeichen, auch von so einem Menschen zu hören, dass er etwas sieht, was Gott schon lange über mich ausgesprochen hat. Und zwar, dass er mich auf einen Felsen gerückt hat, Gott, und zwar jeden Einzelnen von uns auf einen Felsen stellen will, mitten im Sturm. Und dass er möchte, dass unser Mut wächst, und zwar durch unseren Glauben zu ihm hin. Wenn wir ihm vertrauen, dann kann unser Mut wachsen und dann wird unsere Situation siegreich, egal wie sie auch enden mag, egal wie es auch aussehen mag, siegreich für uns zu Ende gehen. Und ich möchte euch einladen, für diejenigen, die sagen, okay, da ist diese Situation in meinem Leben, der ich schon so lange wegrenne, weil ich einfach keinen Mut habe. Ich habe so große Angst schon immer in meinem Leben gehabt. Da war diese negative Erfahrung und nichts kann mich davon befreien. Und ich möchte einfach, dass ihr euch jetzt diese Situation vor Augen führt. Und Gott einladet, dort reinzusprechen. Und ich möchte euch diesen Spruch mitgeben. Und zwar Josua 1, Vers 9, der mein Leben begleitet hat und immer begleiten wird und der euer Leben auch begleiten soll. Habe ich dir nicht geboten, nur sei recht stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, der Herr dein Gott, wo auch immer du gehst.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.